ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Mittag.
Mit diesen Themen. G7-Gipfel am Genfer See. Gegner haben Demonstrationen angekündigt. Die Polizei ist mit tausenden Kräften im Einsatz. Außerdem weltweiter Blutspendetag. Für viele Menschen ist gespendetes Blut überlebenswichtig. Und WM-Auftakt für die DFB-Elf. Am Abend spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Curaçao. Wir schauen uns den Gegner genauer an. Gleich im Anschluss an die aktuellen Nachrichten im Sport. Am Mikrofon an diesem Sonntagmittag ist Iris Hertle. Morgen beginnt in Evian am Genfersee der G7-Gipfel. Das Treffen sieben führender Industriestaaten. Mit dabei sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und die USA. Die Staats- und Regierungschefs beraten über die großen Konflikte Nahost und Ukraine und über die globale Wirtschaft. Morgen also der Auftakt. Heute schon sind in der Schweizer Grenzstadt Genf Proteste angekündigt. Tausende Menschen wollen gegen Krieg, Kapitalismus, Umweltzerstörung und Ausbeutung demonstrieren. Angela Ulrich blickt voraus.
Genf wappnet sich. Mehr als 7000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Zahlreiche Geschäfte, Banken und Hotels haben ihre Schaufenster mit Sperrholzplatten verbarrikadiert. Die Sorge ist groß, dass es zu Ausschreitungen kommt, wie vor über 20 Jahren. Damals, 2003, fand in Evian auch ein G8-Gipfel noch mit Russland statt. In Genf kam es zu schweren Krawallen. Läden wurden geplündert. Es gab einen Schaden in Millionenhöhe. Ein Demonstrant wurde schwer verletzt. Die Demos jetzt werden von einer No-G7-Koalition aus mehreren Dutzend Gruppen veranstaltet. Sie rufen zu friedlichem Protest auf. Genf liegt rund 45 Kilometer südwestlich von Evian. Auf dem Flughafen dort kommen am Montag auch die Staats- und Regierungschefs mit ihren Delegationen an. In der Schweiz hatte es im Vorfeld für Unmut gesorgt, dass Frankreich sich nicht besser mit dem Nachbarn für Gipfelvorbereitungen abgesprochen hatte. Der Protest findet in Genf statt, weil Frankreich zum G7-Gipfel keine Demonstrationen erlauben wollte.
Gastgeber des G7-Gipfels ist Frankreichs scheidender Präsident Emmanuel Macron, der sich ja selbst gern als Ideengeber innerhalb der EU sieht. Wenige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit im nächsten Jahr gilt Macron innenpolitisch als angeschlagen und durchsetzungsschwach. Beim G7-Gipfel will er aber die große internationale Bühne ein letztes Mal prägen. Was kann Macron in Evian noch ausrichten? Dazu Paris-Korrespondentin Julia Burutta.
Eines ist sicher, an mangelnder Energie des französischen Präsidenten Macron liegt es nicht, wenn die Ausgangslage dieses G7-Gipfels schwierig ist. Er hat sich vorgenommen, neue Weichen für die Weltwirtschaft zu stellen und dafür bis kurz vor Gipfelstart Sonderrunden einberufen. Zum Beispiel eine Videokonferenz am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit europäischen und auch chinesischen Vertretern.
And our common goal should be clear, it's to put the global economy back. On a stronger growth path.
Die globale Wirtschaft wieder auf einen stärkeren Wachstumspfad führen, gemeinsam mit der EU, den USA und China. Handelsdefizite und Schulden abbauen, mehr investieren. Doch so sehr sich Macron auch reinhängt, sein Einfluss auf internationaler Bühne schrumpft, sagt der Politikchef des Radiosenders France Info, Jean-Rémy Baudeau, im ARD-Interview.
Er gilt nicht mehr als besonders glaubwürdig, gerade wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, weil Frankreich so hoch verschuldet ist. Außerdem hat er in seiner zweiten Amtszeit nichts mehr wirklich vorangebracht. Von dem politischen Coup der Parlamentsauflösung hat er sich nicht erholt. Im Gegenteil, er hat sich mit dem Verlust der Parlamentsmehrheit nach der Neuwahl selbst machtlos gemacht.
Im April 2027 stehen die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Macron gilt deshalb innenpolitisch als Lame Duck. Trotzdem oder gerade deshalb wird Macron versuchen zu beweisen, dass er als Dienstältester am Tisch der G7 immer noch die Zügel in der Hand hat. Als Gastgeber des Gipfels ist eines seiner Hauptziele, US-Präsident Trump zu umgarnen und zu verhindern, dass er wie letztes Jahr in Kanada vorzeitig abreist. Schockartig abgekühlt hat sich derweil das Verhältnis zum engsten Verbündeten Deutschland. Das Scheitern des gemeinsamen Kampfjet-Projekts FCAS sei symptomatisch für den Zustand der deutsch-französischen Beziehungen, meint Baudeau.
Da ist etwas ins Wanken geraten. Frankreich und Deutschland haben bei Industrie, Rüstung und Energie unterschiedliche strategische Entscheidungen getroffen. Die Inszenierung dieser Freundschaft wird irgendwie weitergehen. Aber zur Wahrheit Wahrheit gehört auch, dass Frankreich und Deutschland sich in vielerlei Hinsicht voneinander entfernt haben.
Wo könnte es dennoch Fortschritte geben? Pascal Boniface, der Chef des Forschungsinstituts für internationale und strategische Beziehungen IRIS, rät zur Bescheidenheit.
Macron wird erstmal alles tun, damit es keinen größeren Vorfall mit Trump gibt. Außerdem wäre es ein Erfolg, wenn es den Europäern gelänge, eine gemeinsame Haltung zu Russland und zum Umgang mit künstlicher Intelligenz zu zeigen. Wenn das gelingt, ist der Gipfel nicht ganz verloren.
Tief stapeln, eine Disziplin, die Macron nicht besonders gut liegt.
Wie viel Gewicht haben die G7 noch? Wie handlungsfähig sind sie? Das ist auch unser Thema des Tages, morgen um 6:20. Im Ringen zwischen den USA und dem Iran um ein Kriegsende steht ein Durchbruch offenbar bevor. Das wurde von US-Präsident Trump in der Vergangenheit zwar schon öfters verkündet, aber dieses Mal sprechen beide Seiten sowie der Vermittler Pakistan von einer zeitnahen Unterzeichnung eines Abkommens. Laut Trump soll das Ganze schon heute finalisiert werden. Das würde ihm wohl auch zeitlich ganz gut passen, denn Trump feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Iran ist da deutlich zurückhaltend. Phyllis Kükrekol berichtet.
Man müsse noch abwarten, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Baghaei nach den Äußerungen des pakistanischen Vermittlers. Es sei unwahrscheinlich, dass bereits am Sonntag eine Absichtserklärung für ein Friedensabkommen unterzeichnet werde. Das werde eher in den kommenden Tagen geschehen. Iranische Beobachter können sich zudem das Signal, das von einer Unterzeichnung am 80. Geburtstag des US-Präsidenten Trump ausgehen würde, nicht vorstellen. Man möchte dem US-Präsidenten offenbar kein Geschenk machen. Vereinzelt gab es kleinere Proteste im Land gegen ein Friedensabkommen. In Maschad kamen nach Angaben von Beobachtern kaum 100 Menschen zusammen. In der als regierungsnah geltenden ältesten Tageszeitung des Iran, Etelaat, richtete sich ein Kommentator an die Kritiker des Friedensabkommens. Jede Übereinkunft werde selbstverständlich vom obersten Nationalen Sicherheitsrat und vom Präsidenten selbst getragen, hieß es. Laut der iranischen Zeitung Tasnim ist eine Delegation aus Katar nach Teheran gereist, um über den Stand der Vermittlungsbemühungen zu beraten.
In der Schweiz ist die rechtskonservative Partei SVP für ihre polarisierenden Volksabstimmungen bekannt. Immer wieder geht es da um Migration und Asyl, um den Vorrang nationaler Interessen. Nach mehreren gescheiterten Anläufen versucht die SVP jetzt erneut, Einwanderung zu begrenzen. Heute stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über ihre Initiative ab. Katrin Hondl.
Zur Abstimmung steht die Forderung keine 10 Millionen Schweiz. Die SVP will also die Zahl der Menschen, die in der Schweiz leben, auf maximal 10 Millionen begrenzen. Einen strikten Bevölkerungsdeckel, der in der Verfassung festgeschrieben werden soll. Aktuell leben in der Schweiz rund 9,1 Millionen Menschen. Die SVP spricht von einer Nachhaltigkeitsinitiative und behauptet, damit Probleme zu lösen, wie hohe Mieten, Staus auf der Autobahn oder volle Busse und Bahnen. Ab einer Einwohnerzahl von 9,5 Millionen verlangt die Initiative konkrete Maßnahmen gegen die Zuwanderung, zum Beispiel Einschränkungen bei der Asylvergabe und beim Familiennachzug. Um die 10 Millionen Obergrenze nicht zu überschreiten, müsste auch das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt werden. Das Abkommen ermöglicht es, EU-Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz zu arbeiten und zu leben. Die Schweizer Regierung, Parlament und Wirtschaftsverbände lehnen die SVP-Forderung ab und warnen vor schwerwiegenden Folgen für Wirtschaft und Wohlstand im Land. Unternehmen, Krankenhäuser und Tourismus seien auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Nach Umfragen wird bei der Volksabstimmung ein knappes Ergebnis erwartet.
Seit Mitte der Woche musste in Würzburg und Gerbrunn in Unterfranken das Trinkwasser abgekocht werden, weil gefährliche Bakterien nachgewiesen wurden. Die Ursache für die Verunreinigung ist noch nicht bekannt. Seit heute können die Menschen dort ihr Trinkwasser wieder uneingeschränkt nutzen. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH hat das Abkochverbot mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Wolfram Hanke.
Zur Aufhebung der Abkochanordnung waren jeweils 3 Wasserproben an aufeinanderfolgenden Tagen mit einwandfreiem Testergebnis notwendig. Die Ergebnisse waren positiv, so die WVV. Die Ursache der Verunreinigung ist aktuell noch unbekannt. Untersuchungen haben aber ergeben, dass es sich um einen Umweltkeim handelt, also von Insekten oder Pflanzen. Die bakterielle Verunreinigung mit Enterokokken war bei einer Routineuntersuchung in einem Pumpwerk festgestellt worden. Rund 140.000 Menschen mussten deshalb das Leitungswasser abkochen. Die Versorgungswerke der Stadt Würzburg haben daraufhin 16 Hochbehälter untersucht, um die Ursache für das Eindringen der Bakterien ins Wasser zu klären. Enterokokken sind Bakterien und können gesundheitsschädlich sein, besonders für immungeschwächte Personen, Kinder und ältere Menschen.
A, B, AB oder Null. Die vier Blutgruppen hat der österreichische Mediziner Karl Landsteiger Anfang des letzten Jahrhunderts entdeckt. An seinem Geburtstag, dem 14. Juni, also heute, wird deshalb der Weltblutspendetag begangen. Damit verbunden der Aufruf, zum Blutspenden zu gehen. Denn gerade im Sommer und zu Ereignissen wie der Fußball-WM wird Blut oft knapp. Und es gibt Menschen, die ohne gespendetes Blut nicht überleben könnten, wie die 13-jährige Jana. Norbert Kunze stellt sie vor.
Ich wünsche mir, dass ich im Januar auf Klassenfahrt mit kann und bisher hat es noch nie für mich geklappt.
Einmal auf Klassenfahrt, das ist der große Traum von Jana.
Für deine Klassenfahrt, dass wir das hinkriegen, dass das vom Rhythmus her passt und dass du nicht vielleicht doch da bleiben musst.
Das 13-jährige Mädchen leidet unter der äußerst seltenen Krankheit namens Diamond Black Fan Anämie, kurz DBA. Alle paar Wochen muss sie zur Transfusion frischen Blutes in ein Krankenhaus, denn ihr Knochenmark bildet keine eigenen roten Blutkörperchen.
Ich bin sehr müde und schlapp einfach. Also meine Lippen werden halt ein bisschen blasser und generell auch meine Haut und ich sehe aus wie eine Giraffe.
Für Jana und andere Betroffene ist der Weltblutspendetag lebenswichtig. Es sind in Deutschland nur wenige hundert Menschen, die unter DBA leiden, doch sie benötigen möglichst junges, sprich frisches Blut, dauerhaft, immer wieder.
Ich halte gerne wie immer.
Bin ja super eingespielt und Mama hält die Hand. Sie sind soweit, ja? 1, 2, 3, X. Es ist drinnen.
Sind wir drin und er läuft auf Anhieb. Alles gut, hat geklappt.
Die Phasen, in denen es Jana richtig gut geht, sind recht kurz. Der Alltag ist darauf abgestimmt, die Familie lebt im Rhythmus der Termine, an denen sie sich, wie sie selbst sagt, wieder betanken lässt.
Also nach der Transfusion ist es am besten, weil da fühle ich mich einfach super gut, nicht schlapp auf jeden Fall. So ab der dritten Woche merkt man dann schon, dass es jetzt langsam wieder auf die Transfusion zugeht. Und ab der vierten Woche, da freue ich mich einfach nur drauf, wenn ich Blut bekomme.
Ein tapferes, trotz der Umstände fröhliches und äußerst beliebtes Mädchen in ihrer Schulklasse.
Ja, man muss manchmal stark sein, halt wenn es ihr jetzt nicht so gut geht oder sie halt schon länger nicht mehr Blut bekommen hat. Trotzdem, dass sie halt einfach rumhüpft, rumläuft und so. Eigentlich merkt man es bei Jana eigentlich nicht und sie ist wirklich ein toller Mensch.
Nun also soll es auf Klassenfahrt gehen, Janas sehnlichster Wunsch. Und sie muss dafür kämpfen, die Anzahl der Blutkörperchen messen lassen und darauf hoffen, dass sie stabil genug sein wird.
Ich habe einfach keine Lust, dass man mir das anzieht, weil Mitleid brauche ich nicht, das kriege ich genug.
Ob Janas Traum in Erfüllung geht, zeigt die Reportage der neuen Kika-Reihe Storytime. Ein Film, der weniger das Leiden an einer seltenen Krankheit in den Mittelpunkt rückt, sondern Mut machen soll und zeigt, wem mit einer Teilnahme am Weltblutspendetag geholfen werden kann.
Wenn ich kein Blut mehr bekommen würde, dann würden meine Organe irgendwann nach vielleicht so 10 Wochen komplett also versagen und dann wäre ich halt hin.
Heute ist Weltblutspendetag. Jeder gesunde Mensch ab 18 kann Blut spenden. Besonders gefragt sind Menschen mit der Blutgruppe 0. Ihr Blut kann im Notfall nahezu allen Patienten gegeben werden. Was spielt sich hinter den Kulissen der Mächtigen und Reichen ab? Und wo entstehen die Risse in unserer Gesellschaft? Um diese Fragen dreht sich der neue Podcast Ruhm und Risse. In jeder Staffel geht's um eine Persönlichkeit, die polarisiert. Den Auftakt macht Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Hannes Kunz stellt uns den neuen Podcast vor.
Gloria von Thurn und Taxis liebt das Rampenlicht. Das war schon früher so, in den 80ern, als ihre Partys in Regensburg genauso legendär waren wie ihre Frisuren und skurrile TV-Auftritte.
Welche Tierlaute können Sie nachahmen, durchlaucht?
Von der Katze?
Bellen Sie doch einmal.
Bis heute genießt Gloria von Thurn und Taxis diese mediale Aufmerksamkeit. Was sich allerdings verändert hat, ihr Auftreten, seriöser, die Bühnen, nun sind es vor allem sogenannte alternative Medien und der Sound.
Man kann ja nicht auf der einen Seite Männer zu Frauen und Frauen zu Männern deklarieren und auf der anderen Seite die Muslims alle reinlassen und den Muslims alle Freiheiten gönnen.
In Ruhm und Risse erzählt Host Bianca Taube in 3 Folgen, wie aus der unterhaltsamen Punk-Prinzessin Gloria von Thurn und Taxis eine Netzwerkerin für die neue Rechte wird. Eine mit vielen Fans und einflussreichen Freunden.
Mich interessiert, wie sie ihre Kontakte nutzt. Und ich will wissen, wie viel Einfluss Gloria von Thurn und Taxis wirklich hat. Ich folge ihren Verbindungen ins Weiße Haus, Reise in den Vatikan und zu ihrem abgebrannten Jagdschloss. Ich tauche ein in ein rechtskatholisches Netzwerk von den USA bis Europa.
Ein Netzwerk, das Gloria von Thurn und Taxis Türen bis in die höchsten politischen Kreise öffnet. Und das vor allem ein Thema verbindet, der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche. Und dieses Netzwerk hat auch einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass 2022 in den USA das bundesweite Recht auf Abtreibung gekippt wird. Ruhm und Risse ist ein politischer Deep Dive und ein Blick hinter die Fassade von Ruhm, Macht und öffentlicher Inszenierung. Dorthin, wo Risse entstehen, auch in unserer Gesellschaft.
Ruhm und Risse, Gloria von Thurn und Taxis. Den Podcast finden Sie seit dieser Woche in ARD Sounds.